Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Jeden Tag prasseln unzählige Botschaften auf uns ein. Podcasts, LinkedIn-Posts, Reels, Keynote-Vorträge. Eigentlich war es noch nie so einfach, wirklich sichtbar zu werden und nach außen zu kommunizieren. Und trotzdem wird es immer schwieriger, wirklich in Verbindung zu kommen, wirklich in Erinnerung zu bleiben. Woran liegt das? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die das seit über 20 Jahren beobachtet als Moderatorin auf den großen Eventbühnen, in TV-Produktionen, bei Wirtschaftsevents. Und heute baut sie außerdem mit Kraft Media Mainz eine kuratierte Speaker-Agentur auf und sieht damit natürlich, welche Themen die Unternehmen gerade bewegen und welchen Menschen man wirklich zuhört. Ich habe vorher gerade gepostet, Nina Kraft ist in der Haus, weil ich mich so freue, dass du da bist, liebe Nina. Herzlich willkommen.
Ich sag danke.
Normalerweise stellst du die Fragen. Ist es jetzt komisch für dich, dass du heute mit Fragen gelöchert wirst?
Ma, das ist total angenehm. Man kann sie mal so richtig fallen lassen.
Okay, aber ich denke mal, alle, die sie von dir mal, die so ganz kurze, schnelle Fragen bekommen haben und irgendwie nicht gleich gewusst haben, was antworten sollen, die werden sich jetzt denken, ja.
Jetzt ist dran.
Jetzt weiß sie auch mal, wie das ist.
Ja.
Weil darum geht es bei unserem ersten Programmpunkt,
okay.
Quasi unserem Word-Rap. Ich habe so ein paar kurze Fragen und du darfst genauso kurz antworten.
Ich bemühe mich.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Welche Eigenschaft öffnet Türen?
Ganz retro. Höflichkeit.
Wann langweilst du dich sofort?
Bei KI-generierten Postings.
Irgendwie kann man es nicht mehr hören, nicht mehr lesen.
Ich merke das ab dem zweiten Wort, dass das KI-generiert ist.
Aber kannst du an irgendwas festmachen oder spürst du es einfach?
Also es ist natürlich dieser Gedankenstrich, dieser lange, der ganz klassisch von ChatGPT und Co. ist. Und auch eine Aufzählung. Wenn es immer drei Punkte in der Aufzählung sind, ist das die KI genauso wie nicht weil, sondern.
Ah, ja.
Also diese Kontraste, es gibt schon ein paar Anhaltspunkte, wo ich sehr, sehr schnell merke, das war keine Person im Hintergrund.
Also KI-Unterstützung ist ja gut, aber wenn man jetzt eine Botschaft bringen will, oder dann soll die schon davon da drinnen kommen?
Es widert mich an, ehrlich, es widert mich an, diese KI-generierten Posts zu sehen. Und ich denke mir, da habe ich lieber einen Rechtschreibfehler in einem Posting bei jemand anders und merke dadurch, da hat sich wer hingesetzt, da hat sich wer was überlegt.
Ja, voll. Was beeindruckt dich an Menschen?
Ein gewisses Bewusstsein, was das eigene Selbst anbelangt. Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Ja, aber nur als Zwischenfrage, du meinst damit jetzt nicht automatisch selbstbewusst zu sein?
Nein. Einfach zu wissen, wie ticke ich, was macht mich aus.
Also
was
auch hat so reflektiert.
Genau. Also einfach, wenn man merkt, die Person hat schon mal ein bisschen tiefer in sich hineingeschaut, hat sie mit sich beschäftigt, mit all den guten und schlechten Seiten und kann jetzt einfach dastehen und sagen, that's me, so bin ich, nehmt's mir, wie ich bin. Oder hat er nicht.
Welches Wort wird zurzeit überstrapaziert?
Authentizität.
Wann wirkt jemand sofort authentisch?
Ja, da müssen wir jetzt diskutieren, was Authentizität wirklich ist. Ich verwende gerne das Wort Echtheit. Und das passiert dann, wenn ich nicht darüber nachdenke, bin ich echt oder nicht. Sondern das ist natürliche Echtheit. Sobald jemand nachdenkt, wirke ich jetzt authentisch, ist der Zug schon abgefahren. Das war's mit der Authentizität.
War das bei dir immer so? Weil, also ich erlebe dich jetzt wirklich schon lange auf Bühnen und Riesenkompliment. Du wirkst für mich immer echt. Ganz egal,
danke.
In welchem Setting. Du passt da auch überall hin, aber du bist immer die Nina, so wie man sie kennt. Ist das was du irgendwie lernen hast müssen oder ist das bei dir angeboren?
Das ist was ich mir trauen haben müssen. Ich habe mir das nicht immer getraut, ich selbst zu sein. Ich habe Gott sei Dank immer Arbeitgeber gehabt, die mir eine gewisse Spielwiese erlaubt haben. Also wenn ich jetzt an meine Anfänge bei LT1 zum Beispiel zurückdenke, wo ich gemerkt habe, ich darf mich ausprobieren und was sind meine Facetten, und keine Facette ist falsch. Aber ich bin natürlich auch in andere Settings gekommen, wo es dann halt wirklich so um nationales Fernsehen geht, wo man schon merkt, da ist eine gewisse Erwartungshaltung, die zu erfüllen ist. Und da habe ich auch gestruggelt, weil ich mir gedacht habe, ist es jetzt plötzlich nicht mehr okay, wie ich bin, oder... Ja, du kriegst halt auf einmal Kritik von Regisseuren und Redakteuren und denkst dir, ich habe das ja jetzt aber irgendwie 15 Jahre so gemacht, warum ist es jetzt auf einmal anders erwünscht? Und da ist es wichtig, einfach zu schauen, hey, wie kann ich verschiedene Settings und Themen bedienen und dabei aber immer nur meine eigene Duftmarke setzen. Und ich glaube, das ist mir ehrlich gesagt jetzt erst in den letzten 10 Jahren so richtig gut gelungen. Oder vielleicht erst so ab 35. Ich bin letztes Jahr 40 geworden. Und erst so ab 35 war es so, dass ich mir gedacht habe, okay, hey, das passt schon. Mach dein Ding und mach es zu deinem Ding, weil meine Events gehen von absolutem Entertainment mit Marco Arnautovic auf der Bühne bis hin zu harten Wirtschaftsthemen.
Ich habe schon Gänsehaut. Oh, schön. Eigentlich hätte das mein 60-Sekunden-Wordrap sein sollen.
Sorry.
Nein, das war mein Thema, okay. Weil ich mal so nachfrage. Ein paar kurze habe ich noch. Welche Fähigkeit denkst du, wird in Zukunft unterschätzt?
Die Motivation, sich anzupassen. Und damit meine ich nicht gezwungenes Anpassen, sondern von sich aus zu sagen, hey, ich gebe mir dem Wandel der Zeit einfach hin und ich sehe das vielleicht sogar als persönliche Challenge für mich.
Wenn du ein Publikum in 3 Sekunden verlierst, dann weil?
Weil ich irgendwas auswendig gelernt habe und weil ich nicht von Herzen sprich, sondern vom Kopf.
Ein Bühnenmoment, der dich nachhaltig geprägt hat?
Vielleicht mein allererster, als ich 10 Jahre alt war und Theater gespielt habe und gemerkt habe, hey, das geht mir irgendwie leicht von der Hand und ich habe keine Angst vor Publikum.
Ach schön, das war der Beginn.
Ich glaube, damit hat alles begonnen. Ich war eine Katze in einem Musical.
Ach. Aber wann war für dich klar, dass es nicht die Schauspielbühne ist, sondern die Moderationsbühne?
Also da habe ich tatsächlich meiner Gymnasiumlehrerin, meiner Deutschlehrerin viel zu verdanken, weil die hat mir schon mit 16, 17 meinen ersten Job vermittelt. Die hat gesagt, es gibt da ein Jugendfestival und die suchen eine Moderatorin und sie hat da an mich gedacht. Und das war halt wer anderer, der mir diesen Schubs gegeben hat.
Der an dich geglaubt hat.
Ja, genau,
hat,
weil also ich von mir selbst hätte jetzt nicht gesagt, ich glaube, ich sollte Moderatorin werden. Das war es nicht.
Hoffentlich hört sie das jetzt. Hast du das einmal gesagt irgendwann?
Ja, wir haben dann schon einmal Kontakt gehabt und sie hat dann auch wirklich bei jeder großen Moderation, Opernball und so weiter, mir geschrieben und ich glaube, sie weiß schon ganz genau, dass sie die Person war, die mich da ein bisschen hinmanövriert hat.
Kleiner Appell an alle Lehrer, Lehrerinnen, Professoren, ja. Professoren da draußen, schaut's hin, entdeckt's Talente, ja. Ja. Weil manchmal wissen wir das selber noch nicht. Ja. Mhm. Du hast jetzt quasi schon über 2 Jahrzehnte Menschen auf Bühnen auch beobachtet. Du moderierst ja auch viele an, Keynote-Speaker zum Beispiel. Wann hast du zuletzt so einen Moment gehabt, wo du in den ersten 2 Minuten dir gedacht hast, wow, der oder die catcht mich total? Und woran lag das dann?
Also das war bei einer Keynote von Markus Gull. Er nennt es ja The Storytelling Dude. Und genauso sind er seine Keynotes komplett unkonventionell. Also da steht auf den Sheets und auf den Folien, da steht fast gar nichts mehr oben. Also der arbeitet nur mehr mit Bildern. Und das ist fast so eine einzige Inszenierung. Und der war so schnell. Und ich liebe Schnelligkeit und Tempo. Und ja, also vom Aussehen her einfach auch ganz anders. Der ist da mit seinen Boots auf die Bühne gegangen, also schmale, dunkle Jeans. Also sehr untypisch für einen Keynote-Speaker. Und dann war ich so skeptisch am Anfang, habe ich mir gedacht, ja, ist das jetzt so eine Inszenierung, weißt du, so macht er jetzt auf cool auf der Bühne? Aber nein, der ist es einfach. Und hat mich komplett geflasht. Und das Spannende ist, dass genau er nach meiner Firmengründung auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er würde gern Speaker bei mir sein.
Nein.
Er würde gern in meiner Kartei vertreten sein.
Und wenn das jetzt jemand bei dir macht und zu dir sagt, er möchte gern bei dir vertreten sein, Woran misst du jetzt, ob das passt oder nicht?
Ich muss alle meine Speaker mal gesehen haben.
Auf der Bühne?
Auf der Bühne. Ich muss die spüren, weil ansonsten habe ich ständig Bauchweh, wenn ich die weitervermittle. Also wenn ich nicht zu 100% von dieser Person überzeugt bin und sie nicht mit mir selbst auch schon irgendwie was gemacht hat, dann will ich das meinen Kunden ja auch nicht weitervermitteln.
Das heißt, nur in einem Zweiergespräch kannst du es noch nicht festmachen, ob der auch auf der Bühne funktionieren würde?
Nein, also so ein reines Zweiergespräch nicht. Ich kann natürlich viel mit Video- und Bildmaterial. Da kann ich schon gut viel erkennen, aber am besten ist es, wenn ich die Person selbst erlebt habe.
Es gibt ja grundsätzlich viele total spannende Expertinnen und Experten, aber was macht jetzt auch solche Menschen dann wirklich zu Bühnenpersönlichkeiten und wann wird das Expertenwissen einfach zwar immer nur sehr spannend sein, aber einfach nicht so rüberkommen?
Weißt du, wir haben in der jetzigen Zeit Zugang zu endlosem Wissen. Jeder kann sich Wissen in Sekunden aneignen. Das heißt, Wissen alleine ist nicht die Währung unserer Zeit, sondern es geht um Wissenstransfer. Wie bringe ich dieses Wissen zum Publikum? Und wir Menschen können gut Geschichten zum Beispiel aufnehmen. Das heißt, wenn ein Speaker mit Geschichten arbeitet, dann funktioniert das. Wenn er mit Emotionen arbeitet, sprich, wenn ich die Person auch spüre, wenn ich sie festmachen kann, ja, im Sinne von, hey, das ist jetzt keine glatte Oberfläche, dann löst es was in uns Menschen aus und dann bleiben Informationen auch hängen. Aber rein Wissen, Fakten ist fast nichts mehr wert. Echt, also echte Fakten waren jetzt, nicht KI-generierter
Was wird denn da heute anders erwartet, gewünscht, als noch vor 5 Jahren?
Es ist tatsächlich ein Riesensprung passiert. Also vor 5 Jahren, da hat eine Keynote einfach nur so ausgesehen. Das waren halt dann 15 Folien. Und selbst ich habe zu der Zeit nur so Keynotes gehalten. Ja, da habe ich halt die Folien gehabt. Da habe ich geglaubt, ich muss die wichtigsten Sachen raufschreiben. Also es ist viel mehr mit Text gearbeitet worden in der Vergangenheit. Es war viel mehr auch so bisschen dieses Narrativ, ein Speaker kommt mit Anzug auf die Bühne und man hat so ein bisschen einen Typ im Kopf gehabt. Und also wenn er nicht mindestens irgendwie Harvard-Professor war, dann hat man ihm sowieso nicht geglaubt. Also es war schon Titel, akademische Titel, solche Sachen, Auszeichnungen, das war viel mehr wert als heute.
Und heute geht es vor allem auch darum, die Persönlichkeit zu zeigen, das echte Geschichten zu erzählen. Haben wir das jetzt richtig rausgehört?
Ja, also das, auch die Leidenschaft am Thema. Wichtig ist, dass ein neues Thema auf die Bühne kommt. Und das neue Thema muss gefunden werden. Also jeder, der mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, weiß, wie aufwendig die Suche nach einem Titel ist. Und genauso aufwendig ist es für einen Speaker. Was ist denn mein Thema, das nicht eben schon auf 20 anderen Bühnen präsentiert worden ist? Und dann musst du wirklich in die Tiefe gehen und da auch ein bisschen Reibung erzeugen beim Publikum. Ein bisschen was suchen, was vielleicht nicht jeder, wo nicht jeder zustimmt.
Wenn ich dich jetzt gern als Keynote-Speakerin buchen möchte für ein, sagen wir, Business-Event, wo viele Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen sind. Was wäre das Thema, das du da gern in 20 Minuten erzählen wollen würdest?
Also ich beschäftige mich gerade ganz intensiv mit dem Thema falsche Echtheit, Authentizität, weil das meiner Meinung nach gerade überstrapaziert wird.
Auch durch Social Media?
Auch durch Social Media. Jeder will sich verletzlich zeigen, jeder will sich nahbar zeigen, aber man kann sich nicht nahbar zeigen. Man ist nahbar oder man ist es nicht. Man ist der Typ dafür oder man ist es nicht. Und ich beobachte das bei so vielen Events, wenn zum Beispiel so Mitarbeiterfeste sind, ja. Auf einmal kommt der CEO, der wirklich 364 Tage im Jahr einen Anzug anhat, mit den weißen Sneakers und dem T-Shirt auf cool, auf lässig. Und man sieht, die Sneakers sind aber noch komplett weiß, die hat er noch kein einziges Mal angehabt. Und heute will er nahbar sein.
Ich verstehe, was du meinst.
Das ist falsche Echtheit für mich. Mit dem werde ich mich in der Zukunft auch noch intensiv beschäftigen.
Was würdest du da jetzt denn jemandem raten, so einem CEO, der da jetzt einen Wandel durchmachen möchte, der wirklich bereit ist? Wie geht man denn da diesen Schritt? Weil es geht jetzt auch nicht von heute auf morgen.
Wandel in welche Richtung jetzt,
meinst du? Eben, dass man diese Nahbarkeit wirklich wirklich ins Leben, in die Führungsrolle integriert.
Nahbarkeit erzeugt man nicht durch Jeans, T-Shirt und Sneaker. Menschen fühlen sich dann einer anderen Person nah, wenn man wahres Interesse hat. Ja? Wenn der CEO wirklich den Namen des Gegenübers, des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin kennt. Wenn er vielleicht nachfragt, du, ich hab mitgekriegt, du fährst dann mit deinem Sohn immer zum Tennistraining, wie geht's ihm oder so. Also wahres Interesse, muss überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben. Oder auch, das Spannende ist, ein Kunde von mir wird jetzt Direktor in einer ganz einer großen Institution. Und er hat gesagt, du weißt eh, das Erste, was wir gesagt haben, war, in diesem einen Sitzungssaal geht die Klimaanlage nicht ordentlich. Und ich habe so gelacht, weil ich immer noch so, das ist irgendwie so ein bisschen Scherz. Und er hat gesagt, du na, das ist das Erste, was ich dort erledigen werde. Und ich kann jetzt die Institution nicht nennen, aber jeder in Österreich kennt sie. Und der wird sich als Direktor an seinem ersten Arbeitstag mit dem Thema beschäftigen. Und das ist Nahbarkeit. Er nimmt die Sorgen und die Themen ernst.
Und in die Hand.
Und in die Hand, ja. Er wird jetzt nicht selbst für eine Klimaanlage herumschrauben, aber er wird dafür sorgen, dass dieses Thema behoben wird.
Schauen wir wieder zurück auf die Bühne. Du hast das Publikum schon so oft erlebt. Was hast du denn bei all den Auftritten vom Publikum gelernt? Was weißt du über das Publikum, was viele von uns einfach nicht wissen?
Dass das Publikum bereit ist, einem zu folgen und zuzuhören. Also die Bereitschaft ist ja mal grundsätzlich immer da. Aber sich das Interesse des Publikums zu verdienen, ist die andere Sache. Und was ich gelernt habe, ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass einem zugehört wird. Und mit dieser Haltung gehe ich in eine Moderation. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr jetzt alle da sitzt. Zeit ist das wertvollste Gut und mir zuhört. Also ich muss mir das schon irgendwie verdienen.
Und wie verdienst du dir das? Und vielleicht gleich in den ersten Sekunden, Minuten. Was machst du da, damit du diese Aufmerksamkeit dann bekommst?
Also Interesse schaffen fürs Thema. Und als Moderatorin bin ich ja nicht der Star der Show. Also ich bin ja gebucht als roter Faden. Das heißt, meine Aufgabe ist es, jeden Einzelnen, der auf dieser Bühne steht, ein gutes Umfeld zu bereiten, um den Zeitplan einzuhalten und so weiter. Aber ich bin nicht der Star, also es geht nicht darum, schaut mich an, ich bin die Gescheite, ich bin die Gute, ich bin die Schöne, sondern hey, das erwartet euch heute und warum ist es so spannend? Also so ein bisschen dieses Teasing, hey Leute, heute geht's um was und super, dass ihr da seid, eine große Ehre. Und das haben wir für euch vorbereitet.
Du sagst, deine größte Sorge sei, ein Publikum zu langweilen. Wie langweilt man denn ein Publikum? Du hast das beim Gedankensprung schon ein bisschen gesagt, wenn man was auswendig Gelerntes sagt, das nicht von Herzen kommt. Und vor allem auch die Frage, ist dir das je passiert? Hast du je das Gefühl gehabt, oh nein, die sind jetzt irgendwie total gelangweilt?
Ja, also ich glaube jetzt tatsächlich nicht gelangweilt von meiner Moderation, weil ich ja wirklich immer nur so verknüpfe, aber natürlich habe ich schon Events moderiert, wo Speaker waren, die nicht gut waren. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die nicht überzeugt haben, die das Publikum verloren haben. Und man kann es gut beobachten, wenn man das nächste Mal in einem Event sitzt. Wann ist der Moment, wo die Leute zum Handy greifen?
Was macht man dann, wenn man merkt, oh je?
Ja, also ich hab eher dieses Thema, dass es laut wird oft. Weil die Settings sind mittlerweile so, dass so eine Art Bartische gemacht werden. Und wenn es jetzt keine Kinobestuhlung ist, wo man wirklich hintereinander sitzt, sondern so in gemütlichen Dingen und dann gibt es vielleicht schon was zum Trinken, dann wollen sich die Leute untereinander unterhalten und vergessen das, was auf der Bühne passiert. Und da kann aber echt die beste Moderatorin, der beste Speaker vorne stehen. Wenn die sich unterhalten wollen, dann verliert man die.
Das heißt, wo kann man da schon bei der Planung vielleicht ansetzen?
Ja, also ich bin kein großer Fan von diesen Netzwerk-Bar-Settings. Und wenn das einfach der Wunsch ist, dann muss das Programm kurz sein. Und dann muss man das Publikum auch gleich darauf vorbereiten, dass das Programm kurz ist. Und man bittet sie um die Aufmerksamkeit für diesen kurzen Part. Hey, jetzt haben wir eine halbe Stunde Programm, danach Essen, Trinken, Party. Weil Die Psychologie des Menschen funktioniert natürlich auch so. Wenn du weißt, etwas ist kurz, dann ist es auch kurzweilig im besten Fall. Und dann weiß ich, okay, die halbe Stunde tratsche ich jetzt nicht.
Das erinnert mich an die Frage der Kinder beim Autofahren, wie lange ist es denn noch? 5 Minuten.
Ja.
10 mal 5 Minuten quasi.
Aber da hilft es tatsächlich, also wenn man mal in dieser Situation ist, einfach mal nichts zu sagen, auf der Bühne zu stehen und einmal nichts zu sagen.
Das irritiert dann ein bisschen.
Das irritiert. Und dann sind die so von den Seiten so anstupsen. Und dann wird's ruhig.
Das sind die Tricks der Nina Kraft.
Das ist auch so ein Trick, der funktioniert. Ja.
Wenn dir jetzt ein Veranstalter vielleicht sogar ganz stolz sein Programm zeigt, woran erkennst du, ja, das wird funktionieren? Und woran merkst du, da sollte man nur ein bisschen was verändern?
Kürzer. Wenn ich merke, es ist wirklich mit Drive, kurz gedacht und gut durchgeplant, dann habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn ich schon mal merke, beim ersten Interviewgast sind 4 Fragen vorgesehen, dann weiß ich, das wird zu lang. Weil es kann da auch passieren, dass ein Gast pro Antwort 5 Minuten redet. Naja, dann gehen da 20 Minuten mit einer Person drauf.
Also Mut zur Kürze.
Ja, oder halt auch, das war halt auch immer schon so, vor 15 Jahren, nein, 10 würde ich jetzt mal eher sagen, diese Reden, so 5 Personen, die auf die Bühne gehen und was zu dem Anlass sagen.
Und dann vielleicht kommt der auch Nächste. Nur alle Ehrengäste begrüßen.
Und dann kommt der Nächste. Ja, und Ehrengästelisten, das ist sowieso das große Thema. Also nach jedem Ehrengast einen Applaus und boah.
Gute Nacht.
Gute Nacht, ja. Dann verliert man das Publikum. Aber Gott sei Dank sind ja meine Kundinnen und Kunden auch sehr beratungsbereit.
Du beschreibst gute Events wie gute Geschichten mit Rhythmus, Reibung, einem roten Faden. Kannst du da nur vielleicht so den einen oder anderen Tipp geben, worauf man da achten könnte oder was da ein guter roter Faden zum Beispiel ist?
Ja, ich finde es zum Beispiel spannend, wenn man Personen auf der Bühne in so Talkrunden zusammenstellt, die nicht einer Meinung sind. Weil dann passiert automatisch was auf der Bühne und zu viel Harmonie zerstört auch ein Event. Also es braucht diese Reibung, es braucht ein bisschen Feuer, es braucht ein bisschen Spice, damit da was beim Publikum auch ankommt.
Du baust jetzt mit Kraft Media, meinst im Grunde eine moderne Speaker- und Expertenplattform auf, zu einer Zeit, wo KI im Alltag angekommen ist, ein gesellschaftlicher Wandel. Was bedeutet denn Sichtbarkeit, egal ob für eine Marke, für eine Persönlichkeit, in dem Umfeld heute?
Früher hat man sich Sichtbarkeit ja relativ leicht kaufen können auch. Da ist man den klassischen Weg gegangen über die klassischen Medien, hat vielleicht irgendwie ein Inserat gebucht zur eigenen Person und dann hat man sich sicher sein können, das sehen jetzt einmal viele Menschen. Ja, das war so Zeitung und so, da hat man gewusst, das sehen Leute. Oder man hat etwas, eine besondere Errungenschaft und die Medien interessieren sich von sich aus für die Person. Diese beiden Wege hat es gegeben. Jetzt ist es so, dass ja jeder für sich eine eigene PR-Agentur fast ist. Wenn ich heute möchte, dass meine Follower wissen, dass ich heute im Interview sitze, dann mache ich das Posting und damit ist die Nachricht draußen. Das heißt, jeder kann für sich Sichtbarkeit erzeugen, aber die Masse an Personen, die Messages nach außen senden, ist halt so groß geworden, dass ich nicht mehr darauf achte, was ist jetzt wirklich relevant. Also Sichtbarkeit ist heutzutage nur durch Relevanz erreichbar.
Wann hast du denn so das Gefühl gehabt, so, ich gründe jetzt Kraft Media Mainz, jetzt ist der Zeitpunkt, da ist eine Lücke oder was war und ist da so der Antrieb von dir für dich?
Es hat sich tatsächlich sehr natürlich ergeben, weil die Anfragen immer mehr geworden sind, zusätzlich zu meinen Moderationen. Kennst du noch jemanden? Hast du da nur eine Nummer? Ja, dann habe ich Nummern durch die Gegend geschickt und irgendwann habe ich gedacht, das hat keine Professionalität. Ich stelle das jetzt auf eigene Beine. Der Markt ist da. Und was mir an dem Punkt auch noch ganz wichtig ist, vor allem für Frauen, bitte verschenkt eure Dienstleistung nicht. Weil das machen so viele. Einfach aus Goodwill, ja, dann gebe ich da den Kontakt, dann checke ich da das, dann mache ich das, dann mache ich das. Aber ja, das ist alles wertvolle Arbeitszeit. Warum verschenken? Ich gebe auch voll gern Sachen her und auch meine Beratung und so weiter. Aber irgendwo muss dann einmal Schluss sein. Also ich finde, die Dienstleistung von jedem soll mehr wert sein.
Das heißt, jetzt bekommst du das bezahlt, was du vielleicht lange auch als netten Gefallen gemacht hast?
Na sicher, sicher. Aber der Aufwand ist natürlich auch viel größer. Also ich recherchiere ja, teilweise sind es mehrere Wochen zu Personen. Also ich kriege Eventkonzepte auf den Tisch und dann heißt es, bitte such mir für diesen Event 5 geeignete Personen. Das ist Arbeit. Und die Arbeit gehört bezahlt.
Und welche Themen sind denn gerade besonders gefragt?
Es sind tatsächlich zwei Kontraste, die aktuell sehr gefragt sind. Das ist zum einen klassisch neue Technologien, künstliche Intelligenz. Und auf der anderen Seite Digital Detox, Gesundheit, Mental Health. Also der genaue Gegensatz. Und einige Speaker haben das jetzt auch schon so in ihren Programmen, dass sie diese beiden Pole verbinden. Und ja, das Thema natürlich Mensch bleiben, Mensch sein in Zeiten der KI ist ganz, ganz stark gefragt.
Was ist denn da so die große Herausforderung daran?
Naja, wir sind alle gerade in einer Situation, in der wir noch nie waren. Das heißt, wir haben niemanden, den wir fragen können, wie geht man mit diesem Thema um. Das heißt, die klugen Köpfe des Landes müssen sich jetzt ganz intensiv damit beschäftigen, was löst es in uns Menschen aus, wenn da plötzlich die KI unser Leben übernimmt. Ja? Ein Thema, das da in Zukunft ganz stark sein wird, ist die psychologische Sicherheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil die ja auch das erste Mal jetzt in der Lage sind, dass sie mit der KI arbeiten und aber im Hintergrund auch ein bisschen Sorge haben, wird mir die KI ersetzen.
Du sprichst von den menschlichen Kosten der digitalen Transformation. Das meinst du damit wahrscheinlich jetzt auch. Wo siehst du diese Kosten am deutlichsten? Bei den Führungskräften oder bei den Teams?
Tatsächlich bei beiden. Die Führungskräfte strugglen, weil sie Zahlen erfüllen müssen, weil sie diese neuen Technologien einbauen müssen ins Unternehmen, weil sie transformieren müssen. Das heißt, die sind extrem getrieben. Und auf der anderen Seite ist der Druck auf den Mitarbeitern, die aber auch gar nicht die Skills haben, diese KI jetzt einzusetzen oder nicht alle. Und ich glaube, das wird die große Challenge sein, wie wir die Menschen und die Teams darauf vorbereiten. Und es muss meiner Meinung nach selbstverständlich sein, dass es für all diese Möglichkeiten und Tools der KI Ausbildungen gibt, Workshops. Also einfach mit praktischer Erfahrung die Angst davor nehmen. Weil jetzt ist es so, jeder ist so auf der Lauer und keiner kriegt diese Motivation vermittelt, hey, da ist jetzt was neu und wir werden in 5 Jahren nicht mehr so arbeiten, wie wir heute arbeiten. Aber wenn wir uns vorbereiten, dann wird uns das gelingen.
Das passt gut zu der Aussage, die gestern mein Interviewgast zum Thema KI gesagt hat. Der hat auch gesagt, man muss nicht Angst haben, dass einem die KI den Job wegnimmt, sondern die nimmt jenen den Job weg, die sich nicht mit KI beschäftigen wollen oder können. Genau.
Aber der Mensch will sich natürlich nicht verändern. Das ist so. Veränderung ist im ersten Moment.
Hast du einen Tipp, dass man mehr Lust auf Veränderung bekommt?
Wenn man sich bewusst macht, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen uns mit der KI beschäftigen, dann ist es nicht so was, wo man Widerstand erzeugt. Weißt? Das gehört jetzt einfach so dazu. Wie die Smartphones gekommen sind, da haben wir uns auch gedacht, okay, jetzt haben wir da dieses Kastel. Und dann ist aber das Ganze auch in eine Lust umgewandelt worden. Und jetzt hängen wir den ganzen Tag auf dem Smartphone.
Keiner kann sich mehr einen Tag ohne Smartphone vorstellen.
Und wir werden uns auch kein Leben mehr ohne KI vorstellen können.
Ich stelle mir das immer gern mit dem Bild vor, man steht am Bahnhof und der Zug, die KI ist da. Ja. Man kann einsteigen, mitfahren, natürlich selber dann entscheiden, in welchem Abteil, welchen Platz. Ja. Oder man bleibt stehen und irgendwann ist der Zug abgefahren, oder? Weil irgendwie, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, ist man immer weiter hinten und weiß irgendwann mal nicht mehr, wie man da noch einsteigen kann.
Wir sind ja alle auf demselben Level in Wahrheit, bis auf ein paar Superhirne. Aber eigentlich sind die meisten von uns am selben Level. Das heißt, wenn wir jetzt alle starten und alle da in den Zug einsteigen, dann hat auch jeder die Möglichkeit, da nur mitzukommen.
Und ich glaube auch, die Angst muss nicht da sein, dass man das alles so 100% verstehen muss.
Nein.
Man kann es auch gut anwenden, lernen können und nicht verstehen, was da eigentlich im Hintergrund so genau läuft.
Genau, ich glaube, es muss einfach das Interesse da bleiben und diese Bereitschaft, wir werden uns jetzt alle verändern müssen, nicht nur eine Person alleine.
Wir sitzen alle im selben Boot, im selben
tröstlich.
Zug,
wo auch immer,
genau.
Die Frage zum Schluss.
Janina, zum Schluss, egal ob jetzt auf einer Bühne oder im Alltag, was kann jeder von uns ab heute tun, damit andere ihm gerne zuhören?
Jeder von uns kann lernen, selbst besser zuzuhören.
Oh, das ist schön. Das ist der erste Schritt.
Das ist der erste Schritt. Wenn man anderen zuhört, verändern sie Denkweisen, Erfahrungen und all das kann man dann wieder einbauen und hat damit wirklich ein wunderschönes Potpourri an Ideen.
Und allen, die uns jetzt bis jetzt zugehört haben, die können das schon. Danke fürs Zuhören und danke, Nina, dir für deine Zeit.
Ich sag danke, es war super.